Sag mal, ich gucke hier die ganze Zeit immer so halb verstohlen auf deinen Bildschirm. Du hast 8.111 ungelesene Nachrichten in deinem Posteingang.
Ja, ich warte, bis es eine Schnapszahl wird.
8.111. Du, das war schon mal eine Schnapszahl, und zwar bei 1.111, 2000.
Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike.
Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz.
Lebensgemeinschaften in der Stadt und auf dem Land. Darüber wollten Olli und Mike dieses Mal sprechen. Eigentlich. Am Ende kam vieles zur Sprache. Das frühere Single-Leben, das jetzige Eheleben, die Lieben des Lebens und der tägliche Kampf mit sich selbst. Weshalb die beiden letztendlich beim Thema Tod und Trauer landen, erfahren wir in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann
und Mike Pagels.
Kleiner Rückblick, wir waren ja in der letzten Woche in Dorfmark bei Lea und Christian Nickel, einem sehr, sehr sympathischen Pastorenpaar, finde ich. Wie hast du das Treffen empfunden?
Ja, total angenehm, also wirklich auch sehr unterhaltsam.
Ja.
Ich habe tatsächlich nach der Stunde, die wir da aufgenommen haben, gemerkt, ich habe wenig gesagt, weil ich den beiden so gerne zugehört habe.
Ich auch. Also es war wirklich interessant und selbst für mich als nicht...
Soll ich dir sagen, was es ist? Es ist nicht Alexa, es ist die Kaffeemaschine, die jetzt gerade sich spült. Es spült sich die Kaffeemaschine ganz alleine.
Der Gerät spült.
Der Gerät, aber der Gerät hat leider, normalerweise ist diese Tasse daneben da drunter, damit das Wasser aufgefangen, jetzt geht's direkt in die Auffangschale, egal.
Willst du da noch irgendwie die Tasse drunter stellen?
Nein, das lohnt sich jetzt nicht mehr.
Wie viel Liter kommen da jetzt raus?
Nee, ist jetzt gleich fertig. Also, er macht
gurgelt nur ein bisschen.
Genau, und jetzt, so, jetzt macht er nochmal Win und Rear und jetzt macht er Achtung aus.
Verblüffende Technik.
Verrückt.
Wir waren in Dorfmark, das war ganz, ganz toll. Hat richtig viel Spaß gemacht mit den beiden. Ich fand die Art der beiden auch sehr erfrischend. Weil ich habe tatsächlich, bin nicht gläubig heute, aber ich bin ursprünglich mal konfirmiert worden. Und ich kann mich noch an meinen Konfirmationsunterricht erinnern, in Bomlitz, damals in Bomlitz-Bienefeld. Und er war tierisch langweilig. Da hatte ich auch bei einer Vikarin Konfirmationsunterricht. Und ich habe ihren Namen vergessen, verdrängt, wie auch immer. Es war nur so stinkelangweilig, dass ich oft gar nicht hingegangen bin oder nur 5 Minuten da war und dann...
Hauptsache, der Stempel ist im Heft.
Hauptsache, ne? Der Stempel ist im Heft, genau. Und dann bin ich da gegangen und das war wirklich ganz fürchterlich. Aber hätte ich vielleicht damals so sympathische, nette Menschen wie Lea und Christian als Konfirmationslehrer, Lehrerin gehabt, dann hätte mir das Ganze vielleicht auch mehr Spaß gemacht oder mich noch mehr interessiert. So muss ich sagen, hat diese Vikarin, dessen Namen ich verdrängt habe, wirklich ganz viel kaputt gemacht. Aber was sie nicht kaputt gemacht hat, tatsächlich mein Glauben. Also ich, weil den konnte sie nicht kaputt machen, weil den gab es damals noch nicht. Den gibt es heute auch immer noch nicht.
Ja, das ist natürlich eine ganze Leistung.
Das hat sich auch mit der letzten Folge nicht geändert. Ich glaube immer noch nicht an Gott oder an einen Gott. Ich fand das trotzdem, auch die Sichtweisen von Christian, sehr, sehr interessant. Also verblüffend auch. Also auch viele Gedanken haben mich hinterher noch bewegt und ich habe ganz viel noch nachlesen müssen. Ich habe mir auch tatsächlich noch eine Bibel in die Hand genommen am Wochenende.
Du hast eine Bibel?
Natürlich habe ich eine Bibel. Jeder Mensch hat eine Bibel. Ich habe auch einen Koran zu Hause.
Sehr schön.
Habe ich auch schon mal gelesen. Also nicht ganz durch, aber ich habe es mal versucht, so diese Suchen und sowas zu lesen, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich hatte mal eine Begegnung, als ich noch auf der AIDA unterwegs war. Da hatte man ja als DJ immer tagsüber Landgang. Man konnte die Städte, wo man mit dem Schiff dann angelaufen ist, konnte man erkunden. Das war eine ganz tolle Geschichte. In Istanbul war ich zum Beispiel, ich glaube, 8 oder 10 Mal. Und da hatte man immer 2 Tage Zeit, weil die AIDA-Schiffe haben in Istanbul immer 2 Tage angelegt. Auch in Beirut war ich 6, 7 Mal. Tolle Stadt. Schade, dass sie jetzt halt so ja, zerstört ist, Schuttasche liegt. Aber Istanbul, auch heute noch eine ganz, ganz tolle Metropole, kann ich nur empfehlen. Ich war mit meiner Frau auch vor ein paar Jahren nochmal da. Da habe ich einen Menschen kennengelernt, einen Studenten, der gefragt hat, Mensch, du arbeitest auf dem Schiff da und wie ist das denn so? Und fand das total interessant. Und wir sind in ein Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn jetzt noch? Und ja, bin Student und eigentlich habe ich den Tag frei. Wollen wir zusammen, soll ich dir Istanbul mal zeigen? Und dann hat er mir Istanbul gezeigt und hat mir die Moscheen erklärt. Und auch die Kirchen gezeigt. Und also gibt's ja alle möglichen Kirchen in Istanbul, orthodox, evangelische Kirchen, katholische Kirchen, ist alles da. Also das ist eine Stadt eigentlich wie New York, da gibt's alles. Mhm. Judentum, ganz viele Muslime natürlich. Und er hat mir halt so eine Moschee erklärt. Das fand ich total interessant. Also auch die Zeichen, was die bedeuten und so. Und nach dieser Begegnung habe ich mir tatsächlich mal einen Koran gekauft. Und hatte mir vorgenommen, den zu lesen und das nochmal zu vertiefen und zu verstehen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Aber genau auch wie ich die Bibel, auch gerade das Alte Testament finde ich tatsächlich sehr interessant. Aber auch die Geschichte Jesus finde ich super interessant. Aber trotzdem ist es für mich nicht so, dass ich darin eine Kraft oder einen Glauben für mich aufbauen kann, so wie du es tust.
Viele denken immer, die Bibel wäre ein Lehrbuch. Mhm. Das ist es nicht. Für mich ist die Bibel eine Erzählung.
Ja, genau. Das ist für mich auch richtig.
Und da sind ganz viele Werte drin verankert. Mhm. Da sind ganz viele Lebenstipps, mhm. die allgemeingültig sind. Die haben nichts unbedingt mit der damaligen Zeit zu tun, sondern die sind universell einsetzbar. Man kann sie halt immer unterschiedlich deuten. Also eine Bibelstelle, die ich heute so deute, würde ich vielleicht morgen in einer anderen Stimmung mit einem anderen Tagesablauf völlig anders deuten. Mhm. Von daher, ja, es ist für mich eine Erzählung, es ist festgehalten worden, es sind da ist nicht immer nur Fakt da, sondern es sind auf Fakten basierende, sage ich mal, Erzählungen, ja. die ausgeschmückt werden, die eventuell am Anfang noch von Mund zu Mund weitergegeben wurden und irgendwann hat sie eine aufgeschrieben. Also ich nehme es nicht so ernst, dass dieses Buch. Was mir viel wichtiger ist, ist halt jemanden zu haben oder ein Glauben zu haben, weil ich glaube, es ist diese ewige Suche, die man als Mensch hat, oder zumindest ich habe sie vorher immer gehabt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist mein Sinn auf dieser Erde? Also das ist tatsächlich diese Sinnsuche, macht mich der, also ganz banale Sachen, macht mich der Job glücklich, den ich gerade mache? Ja. Viele denken, okay, ja, er bringt mir Geld. Das ist nicht alles. Mhm. Macht er mich glücklich? Was ist für mich Glück? Was ist für mich Zufriedenheit? Wie geht es mir dabei, wenn ich
anderen helfen kann? Aber brauchst du dafür wirklich, um deine Erklärung für zu bekommen, brauchst du dafür wirklich die Bibel für?
Nein, die Bibel brauche ich nicht. Ich brauche dafür meinen Glauben. Es ist tatsächlich so, dass es auf viele Fragen gibt es keine Antwort. Mhm. Und dann ist es ganz gut, wenn man dann vertrauen kann. Okay. Dass es dann halt schon gut. Der richtige Weg ist für dich. Oder das ist, dass sich da schon jemand was bei gedacht hat, dass du gerade dort sitzt, wo du sitzt.
Okay. Kann ich alles nachvollziehen? Deine Frau ist ja auch.
Ja.
Ihr geht auch zusammen zu den Stubenstammtischen oder machst du das alleine, oder?
Nee, ich bin durch meine Frau überhaupt erst dazu gekommen. Mhm. Ich war vor 3-4 Jahren an der gleichen Stelle wie du. Mhm. Also ich habe nicht geglaubt, war mir eigentlich auch
alles. Ach so, vor so kurzer Zeit?
Ja. Also es ist, für mich war halt ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen worden durch meine katholische Erziehung. Mhm. Also jetzt nicht durch meine Eltern, die haben ja nichts kaputt gemacht, aber wenn man katholisch erzogen wird und dann halt Kommunion macht und dann die Firmung und dann dieses, bei meinen Großeltern halt dieses in die Kirche gehen müssen. Ja. Dann hatten wir das in Hannover hatten wir eine tolle Gemeinde mit einem tollen Kaplan, der mittlerweile Propst ist. Mhm. ganz tollen Familiengottesdienst mit Kirchenband, so richtig mit Rock'n'Roll in der Kirche. War alles super. Und hinterher haben sich immer so 7, 8 Familien unten im eine Weltladen getroffen. Dann wurde Kaffee getrunken und dann hat man Bananenchips aus dem Regal genommen. Man hat sich halt nochmal so nach der Messe so zwei, drei Stunden nochmal unterhalten. Und dann irgendwann ging es dem alten Pastor, dem alten Pfarrer auf den Zwirn, dass da unten gelacht wurde.
Oh.
Und plötzlich durfte man es nicht mehr. Und das ist dann für mich so auch wieder gewesen, da hat man mal Gemeinschaft gehabt. Das, was ich eigentlich sehe, was Glauben bringen sollte. Ja, und dann wird durch sowas halt immer alles kaputt
das
gemacht.
Ist doof,
ja. Ja, und dadurch kam ich halt erstmal weg vom Glauben, war mir auch alles nicht so wichtig. Aber tatsächlich ist es so, dass ich immer gedacht habe, ich bin ein Kind der Sonne. Also kennt man ja solche Menschen, die, egal was sie anfassen, wird schon irgendwie gut. Nie etwas Schlimmes auszustehen gehabt. Es war immer, irgendjemand hat mich immer aufgefangen. Man hatte immer die richtigen Leute, die einen dann begleitet haben. Ich hatte mein Elternhaus, die mich immer wieder aufgefangen haben. Es lief alles bei mir glatt.
In dem Gespräch, als wir in Dorfmarkt da saßen, da hast du an einer Stelle gesagt, ihr seid bei dem Stubenstammtisch, trefft euch da und besprecht Dinge, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich habe mich da gefragt, was läuft denn bei Olli eigentlich nicht gut?
Naja, also es wäre schwierig zu sagen, jetzt ich habe da genau einen Punkt und dann und immer dann gehe ich zum Stubenstammtisch und hole mir Kraft. Also das ist schon ein langer Prozess, um das mal vorwegzuschieben. Was bei mir nicht so gut läuft, naja, tatsächlich bin ich mit meinem Weg, den ich bis dato gegangen bin, sehr zufrieden. Und es gibt wenig Sachen, wo ich dann wirklich sage, oh, da bräuchte ich mal ein Gebet von allen oder Unterstützung. Mir geht's persönlich halt wirklich um diese Sinnsuche. Wenn man halt im Glauben drin ist, dann glaubt man auch daran, dass Gott irgendeine Aufgabe für dich hat. So, und diese Aufgabe zu finden ist jetzt die Aufgabe, ja, also ist die Herausforderung im Leben. Zu finden, wo will er dich hinbringen? Weil es ist ja nicht so, dass sich der Himmel auftut, die Wolken gehen zur Seite und plötzlich kommt eine Stimme. Oliver,
Mana,
geh mal 2 Straßen weiter. Ich weiß, wo es lang geht. Nee, das passiert ja nicht, sondern es sind ja, man versucht Zeichen zu deuten, man versucht die innere Stimme zu fragen und so weiter. Es ist natürlich auch viel, viel Interpretation damit drin.
Okay.
Also es ist nicht, es ist, wie gesagt, die Bibel ist kein Lehrbuch. Für mich ist die Religion, auch wenn es Theologie als Lehrfach gibt, aber für mich ist Religion, der Glaube ist halt nichts, was du lernen kannst. Entweder kommst du dazu und fühlst dich geborgen und aufgehoben oder halt nicht.
Ja, gut. Ich finde diese ganze Religionsgeschichte, auch Geschichte der Kirche und auch wie heute katholische Kirche und evangelische Kirche arbeiten wie man den Glauben praktiziert. Und das finde ich alles super interessant. Also, finde ich toll. Aber dennoch, ich bleibe dabei. Ich habe keinen Glauben an Gott.
Das ist dir auch vollkommen überlassen. Also, es ist tatsächlich so, wie gesagt, ich bin mit 40 jetzt dazu gekommen. Es ist jetzt nichts etwas.
Meinst du, ich kann auch mit 40 noch dazukommen?
Ja, wenn du irgendwann in meinem Alter bist. Das müssen wir übrigens noch mal klarstellen.
Marginal jünger als
Ich bin davon ausgegangen, dass du jünger bist als ich.
Ja.
Du siehst einfach so frisch aus.
Ja, danke.
Ja.
Danke. Aber du siehst nicht frisch aus. Tatsächlich nicht. Du siehst, als ich vorhin kam, du siehst echt kaputt aus. Es wird Zeit, dass du dir Urlaub nimmst.
Ja.
Nimm deine Familie, fahr nach Dänemark.
Ja.
Das macht
auch. Ist geplant, ja.
Nein, ich scherze jetzt rum, aber ich weiß, dass du tatsächlich sehr, sehr anstrengende Zeiten gerade hattest. Und jetzt hattet ihr auch noch Kindergeburtstag, glaube ich.
Ja. Ne? Der Kleine hatte Geburtstag, richtig. Aber es war noch nicht Kindergeburtstag, der kommt erst noch. Oh. Also mit Kindern dann hier Rambazamba.
Also jetzt war erstmal Verwandtschaft.
Genau.
Also einen Tag habt ihr schon hinter euch, der zweite folgt noch.
Genau.
Und dann ist auch der Flur irgendwann nach 3, 4 Monaten fertig. Und dann könnt ihr wirklich in Urlaub fahren. Und das bedeutet aber auch für uns, wir machen eine kurze Pause. Denn wir sind jetzt, haben wir gesagt, wir machen 12 Folgen. Wir sind jetzt aktuell in der 11. Folge unserer ersten Staffel. Muss man sich mal reinziehen. Erste Staffel, 11. Folge. Und die 12. Folge nächste Woche dann wird erstmal die letzte sein. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, schreibt uns hier wenigstens einen einzigen Kommentar. Der reicht schon. Ein Kommentar reicht, dann machen wir weiter.
Mama, und dann auf Enter drücken.
Mutti, weißt du, was du zu tun hast? Nein. Ja. Ach, ich freue mich wirklich. Also das ist wirklich das Schönste, was ich aus dieser Staffel irgendwie an Erlebnissen oder so Eindrücken so für mich mitgenommen habe, dass irgendwie unsere Eltern das Ganze gucken und auch wirklich fast nach jeder Folge kommentieren. Also meine Mutter ruft hinterher immer an und sagt, das fand ich richtig nett.
Bei meiner Mama ist es dann so, dass sie, also diese Folge, das war, aber darf ich mal was sagen? Und dann geht's los.
Ja, ja.
Irgendwas ist dann immer.
So sind die Eltern. Aber nein, das finde ich für mich irgendwie so das Schönste, neben der vielen Follower und Klicks, die man da tatsächlich bekommt. Aber deswegen, um uns ein bisschen zu resetten und drüber nachzudenken, was müssen wir ändern, auch mit euch nochmal zu besprechen, was hat euch richtig gut gefallen, was hat euch gar nicht gefallen, um das alles mal rauszufiltern und dann zu schauen, macht das Ganze noch einen Sinn, machen wir eine ganz kleine Pause nach der nächsten Folge, also diese Folge gibt's noch und dann gibt's noch eine Folge nächste Woche, aber dann werden wir in eine kurze Kreativpause gehen. Olli geht wirklich in Urlaub. Du fährst nach Dänemark.
Mhm.
Ne, das hast du dir dann auch verdient. Hoffentlich wird dein Auto nicht geklaut vorher.
Wenn das Auto wirklich weg ist, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Dann klaue ich mir deins. So.
Aber was ich auf jeden Fall in den letzten Folgen gelernt habe und auch zwischen den Folgen, ist, dass man tatsächlich aus einer Person, die man vorher gar nicht kannte, sehr viel Informationen einmal rausziehen kann. Aber diese Person auch dahingehend manipulieren kann.
Vorsicht.
Nein, dass man eine Person dermaßen kitzeln kann, dass sie nochmal verborgene Talente freilässt. So wie das Olli tatsächlich mit dem Tanzen gemacht hat und in der letzten Woche ganz toll mit dem Rappen.
Ja.
Das Gedicht von Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
Von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit, dann leuchteten die Birnen weit und breit. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte Benz Mutter vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wer ist ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er Lüt Dirn, komm mal rüber, ich hab ne Birn. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit, dann leuchteten die Birnen weit und breit. So ging es viele Jahre, bis Lobelsan, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, leg mir bitte eine Birne in mein Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldach Haustrugen von Ribbeck sie einfach hinaus. Alle Bauern und Bündner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit, dann leuchteten die Birnen weit und breit. Und die Kinder klagten, das Herz ist so schwer. Jesus, nu, vergiss uns den Bär. So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Aber der alte, voran schon, und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als er um eine Birne ins Grab bewahrt. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit, dann leuchteten die Birnen weit und breit. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus, ein Birnbaum sproßt heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet es wieder weit und breit. Und kommt ein Junge über den Kirchhof her, so flüstert es im Baume, wer ist denn der Bär? und kommt ein Mädel so flüstert zu dir. Komm mal rüber, ich hab ne Bier. Er von Rebeck auf Rebeck im Hafenland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit. Dann leuchteten die Birnen weit und breit. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Hafenland. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Hafenland.
Also es hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Und es war so, dass ich in der Firma schon geübt habe, als ich in der beim Mundcheck war. Also in der,
wie hast du das gemacht? Du hast dir den Text ausgedruckt und dann
genau, ich habe mir den Text
bisschen umgeschrieben?
Ein bisschen umgesetzt, mhm, damit ich den Refrain drin habe. Mhm. War mir ganz wichtig, damit ich damit das Ganze so ein bisschen einen Rahmen bekommt. Also ja, ein bisschen, ja. Und ein bisschen umgesetzt, und die Textänderungen, die noch mit drin sind, die sind dann aber beim Rappen passiert, weil ich dann gemerkt habe, oh, da fehlt noch ein Wort, packst du noch mal schnell eins rein. Hat echt Spaß gemacht. Und das Schöne war, dass meine Kollegin, der ich denn schon so, ich saß ja da davor und habe gesagt, okay, Herr von Rimmel, der Rimmel im Havelland. Und sie hat mir 5 Minuten später gesagt, toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Ja, super.
Und da wusste ich dann, okay, das läuft.
Sag mal, vorhin war deine Frau ja hier.
Ja, die wohnt hier.
Seid ihr glücklich?
Wir sind sehr glücklich, ja. Aber es liegt nicht daran, dass ich rappen kann und sie singt, sondern es liegt tatsächlich daran, dass wir uns perfekt ergänzen.
Ja.
Bei euch auch?
Oh, ja. Das Doofe ist, bei uns ist wirklich das Doofe, wir sind Wagen. Susanne ist eine Waage, ich bin eine Waage und Lotta ist auch noch eine Waage.
Oh, ich habe eine vage Vorahnung, wo das hingeht. Ja.
Das heißt, es ergänzt dich eigentlich nie. Es ist immer ein ewiges Pendeln. Es ist ein Yin und Yang, ist es noch nicht mal. Weil Yin und Yang greifen ja irgendwie immer miteinander, gegeneinander. Nein, es ist ein ganz, ganz lustiges Tohuwabohu bei uns. Also unsere Beziehung ist tatsächlich immer ein ständiges Auf und Ab.
Was ist das? Ein Tu?
Tohuwabohu.
Okay, danke. Ich muss das immer haben. Ich brauche das nochmal für die Outtakes. Ja. Ja, aber das ist.
Nein, aber das ist das Spannende daran. Also im normalen Leben, hätte ich fast gesagt, wären wir niemals zusammengekommen. Aber irgendwie hat uns das Schicksal zusammengeführt und es ist irgendwie lustig, es macht Spaß. Es ist manchmal auch anstrengend, wirklich, also für Susanne ist es anstrengend, sie ist finden, erst als ich zu dir gekommen bin, hat sie noch gesagt so, boah, bin ich froh, dass du jetzt wenigstens einmal in der Woche draußen bist.
Ja, Susanne, das mache ich sehr, sehr gerne. Nee, das ist vollkommen richtig.
Weil ich versuche mich unauffällig im Haus zu bewegen.
Ja, aber sag mal ganz ehrlich, ich bin ja auch froh, wenn du wieder weg bist. Nein, ich habe dich immer gerne hier. Mike, du darfst, Susanne, wenn du ihn öfter loswerden willst, schick ihn einfach Richtung Schneewerding. Ich nehme ihn hier gerne auf.
Google, ich werde hier gemobbt. Ja, das ist schön. Nein, also es ist tatsächlich, wir haben ganz, ganz, ganz viele Momente, in denen wir uns richtig gut verstehen. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Momente, wo wir uns überhaupt nicht gut verstehen. Und dann ist es besser, wenn wir uns aus dem Weg gehen. Und wenn Lotta dann noch dazwischen ist, so, das ist dann, kocht das Ganze manchmal noch über. Aber es ist immer, immer spannend bei uns tatsächlich. Du hast es ja selber auch mal, glaube ich, gemerkt. Susanne und ich, wir sind überhaupt nicht eigentlich auf einer Wellenlänge. Wir sind immer unterschiedlicher Meinung. Insofern gleicht sich das tatsächlich immer aus, aber es ist nicht so ein Ausgleichen in Form von Ergänzung.
Weißt du, was ich meine? Eher ein Ausgleich in Form von Unentschieden.
Ja, Unentschieden, genau.
Ja. Ja, nee, das ist aber, ist ja auch was Schönes. Also ich finde es ja, es gibt ja nichts, nichts Langweiligeres als eine Beziehung, in der man so nebenher.
Ja, nee, das haben wir nicht.
Also bei mir ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt uns immer ergänzen und immer einer Meinung sind. Also hier fliegen auch schon die Fetzen. Mhm. So, und meine Frau ist, Evi ist halt eine, die weiß, was sie will. Mhm. Und sie weiß, dass wann sie es will. Mhm. Und das ist meistens nicht morgen. Mhm. Und dann ist es halt an mir, es entweder möglich zu machen oder, und das passiert wesentlich häufiger, weil Ivis Frustrationsgrenze wesentlich weiter unten ist, erledigt sie es selber. Also,
ja, wenn sie mal sagt,
Schatzi, wir müssten mal den Flur renovieren, so wie es jetzt passiert ist, dann ist das für mich nicht ein, okay, ich setze mich dran und mache, sondern ich komme eines Tages nach Hause und meine Frau steht schon mit dem Spachtel in der Hand da und sagt, so, hier, zack, wir legen jetzt los. Ja.
Super.
So. Von daher ist passt schon sehr gut.
Aber ihr legt den auch zusammen los, ne?
Ja.
Das ist der Unterschied. wenn Susanne so kommt mit einem Spachtel in der Hand und so, dann bin ich meistens wieder weg.
Und Moment, das lässt sie dir durchgehen?
Ja, das ist halt das Thema denn unserer Streitgespräche. Also, nein, es ist eine spannende Geschichte immer.
Aber manchmal auch sehr nervt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, ich habe sie kennengelernt in Fulde. Da habe ich gelebt in einer kleinen Wohnung. Und bei den Nachbarn, denen war ich irgendwie befreundet. Und die Freundin halt, also die Nachbarin, war halt mit die beste Freundin von Susanne. Und Susannes Freund, der wohnte über der Nachbarin. Und der war ein Grieche. Ein sehr temperamentvoller Grieche. Und da gab es so Geschichten, da habe ich den mal schreien hören. Und da hat er sich halt gestritten mit Susanne. Und dachte so, oh, was ist das für ein Arsch? Wie kann denn eine Frau so fertig machen? So. Aber ich kann heute nachvollziehen, warum er so
Ja, es ist schön, wenn man einfach auch mit der Zeit eine gewisse Empathie für Menschen entwickelt.
Also Susanne kann mich auch so dermaßen auf die Palme bringen. Wahnsinn. Aber das hat mich irgendwie auch beeindruckt. Ich habe da ein glückliches Single-Leben gehabt und plötzlich kam halt Susanne da rein. Ich fand die Frau irgendwie interessant, habe mich aber nie getraut, mich so eine feste Beziehung zu begeben, weil ich noch nicht reif war für eine feste Beziehung. Ich war ja mal verheiratet und dann Scheidungen und sowas, das hat alles lange gedauert. Und dann mit zwei Kindern, die ich selten, also für die ich in der Woche selten Zeit hatte und für die ich dann die Zeit, die ich dann hatte, am Wochenende, sonntags, wenn ich nach meinem DJ-Job irgendwie fertig war, wollte ich auch unbedingt die Kinder haben. Naja, und Susanne ist da irgendwie reingeknallt. Ich fand die interessant und die war aber mit dem Nachbarn halt zusammen. Und der ist dann aber irgendwann in die Schweiz weggezogen. Susanne ist hier geblieben und sie war nicht traurig drum. Und ich habe um ihr Herz gebettelt. Irgendwann ist jetzt nicht erhört, irgendwann doch. Dann war es erstmal so ein paar Jahre lang Yin und Yang, hin und her.
On-Off-Beziehungen.
On-Off, genau. Dann hat sie irgendwann gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Tschüss. Dann habe ich mich, nach dieser Unterhaltung, habe ich mich heulend vor die Haustür geworfen, habe sie nicht rausgelassen. Nein, ich war auch wirklich fertig. Weil du musst wissen, du weißt ja, ich bin adoptiert worden und da hat man diese Urangst. Ja. Von der Liebe, also diese Mutterliebe, die steckt in einem drin, dass man da so eine Verlustangst hat.
Ja.
So, und deswegen habe ich auch mal Angst gehabt, mich zu verlieben. Also sobald ich gemerkt habe, oh, da irgendwie empfinde ich für eine Frau mehr oder so, habe ich mich von der getrennt. Also sobald auch eine Frau gesagt hat, dass sie mich liebt oder mir geschrieben hat, dass sie mich liebt oder so, habe ich das Ganze beendet. Weil ich davor Angst hatte.
Ne? Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen auch sehr überraschend kommen.
Genau. Ne? Und Susanne hat mir das aber nie gesagt, dass sie mich liebt. Und so, das war für mich schon allein interessant, weißt du? Also um Susannes Liebe oder Aufmerksamkeit musste man auch immer so ein bisschen kämpfen. Auch das ist heute auch noch mal so. Und das tut mir eigentlich ganz gut. So, das ist das, was ich brauche. Ich muss immer die Liebe erobern. Und
eine trübe Reflexionsfläche sozusagen, ne?
Genau.
Ja, okay. Das ist sehr interessant.
Ja.
Finde ich gut. Aber was haben wir denn als Single gemacht? Also ich bin immer noch, wenn ich mir mal überlege, damals in Hannover, ich als Single,
ja.
die Zeiten gab es nicht häufig, weil bei mir geht es eigentlich mehr von einer Freundin in die nächste.
Ist das wirklich so? Warst du immer mit einer Freundin?
Von einer Freundin in die nächste, das hört sich auch blöd an, ne? Also von einer Freundin zur nächsten, das wollte ich sagen. Bei mir war es teilweise war es auch ein sehr, 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 sehr fließender Übergang. Mhm. Also das war mehr so ein Fade-out, Fade-in. Mhm. Also man hat den Übergang praktisch gar nicht gehört. Mhm. Und teilweise. Und
gefühlt?
Das mit der Liebe, das ist so eine spezielle Sache. Ich glaube einfach, man braucht eine gewisse Erfahrung, um überhaupt erstmal herauszufinden, was ist denn Liebe? Mhm. Da geht es dann wirklich darum, zu akzeptieren. Mhm. Zum Beispiel zu akzeptieren, dass man ab jetzt nichts mehr zu melden hat.
Ja.
Oder zu akzeptieren, dass der andere halt so ist, wie er ist, den anderen nicht mehr verändern wollen. Mhm. Also wie viele Beziehungen ich geführt habe, in denen ich irgendwann gemerkt habe, meine Freundin wollen mich in irgendetwas reindrücken, wollen irgendwie, dass ich ins Familienunternehmen ihres Vaters mit reingehe oder wollen, dass du jetzt auch, guck mal, wir fahren in Skiurlaub, komm da mit und da kannst du fünfmal sagen, ich habe keinen Bock auf Skiurlaub, ich mag keinen Schnee, ich mag es einfach nicht. So und dieses, du wirst immer
wird gut zu Susanne passen, die ist auch genauso. Skiurlaub, weiß ich gar nicht. Also ich war noch nie mit ihr im Skiurlaub. Ich würde so gerne mal.
Das geht
einfach nicht.
Ich kann das verstehen.
Du kannst es verstehen. Aber auch das ist es, das Tolle halt in unserer Beziehung ist, dass wir...
In unserer jetzt?
In unserer auch. Nein, dass wir tatsächlich dem anderen auch den Freiraum lassen. Also wir versuchen ihm dann nichts überzustülpen oder ihn in irgendwas reinzuzwängen oder ne, wenn sie nicht in Skiurlaub will, mein Gott, dann nehme ich mir meine Söhne und fahre mit denen in den Skiurlaub.
Mhm. So, ne? Meine Frau fährt gern nach Dänemark, also fahren wir gern nach Dänemark. Mhm. Ich fahre mittlerweile auch gerne nach Dänemark. Das ist
würdest aber so. Gerne nach Kroatien.
Aber würde auch gerne mal nach Kroatien. Gut, momentan nicht, aber generell möchte ich halt auch irgendwann nach Kroatien. Das ist nicht abgehakt bei mir, aber ich stelle meine Ziele dann gerne auch hinten an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich unwohl fühle.
Beschäftigt ihr euch auch noch mit euch selbst? Also seid ihr auch noch ein Liebespaar oder seid ihr jetzt einfach eine Familie?
Nee, wir sind auch noch ein Liebespaar. Also es gibt immer noch Möglichkeiten. Also ich bin generell nicht der romantische Typ, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh, wir haben einen freien Abend und dann rufe ich beim Italiener an und bestelle noch mal ein paar Blumen und dann wird irgendwie noch die Tiramisu mit irgendeinem...
Okay, nee, dann bist du das nicht. Ja,
nein,
nee.
Also bei mir ist es dann eher so, also ich habe jetzt gelernt, dass ich meine Frau auch mal über Blumen freut, abseits von Geburtstag und Valentinstag. Mhm. Das habe ich jetzt mal gelernt. Das ist dann so meine Art von Romantik. Aber um nochmal auf das Paar sein, wir genießen es halt dann einfach mal zu zweit zu sein. Aber es ist trotzdem dann sehr wenig Zeit, wenn die Kinder mal nicht da sind. Mhm. Ballert man ja alles voll. Da hatten wir
letztes Mal darüber
gesprochen. Und von daher, es kommt häufig vor, dass wir abends dann sagen, oh, guck mal, da der Film, den wollen wir wieder gucken. Mhm. Und dann 5 Minuten später beide.
Okay.
Ja, das ist dann halt unsere Paarzeit. Wir sind uns aber unserer Partnerschaft und unserer Beziehung bewusst.
Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig.
Okay. Also es ist auch ein ständiges Arbeiten bei euch.
Ja.
Okay. Es ist bei uns auch. Bei Susanne weiß ich halt, dass sie sich öfter so zweisame Momente wünschen würde. Und ich arbeite auch dran, dass ich das mal irgendwie hinbekomme.
Aber auf der anderen Seite schickt sie dich an solchen Tagen wie heute?
Ja, ich schiebe das dann auf ihre Hormone.
Das ist so toll. Wir Männer haben ganz klare Regeln. Ne?
Ich weiß, dass es daran liegt, dass ich heute nicht gesaugt habe, was ich eigentlich machen sollte. Ich sollte den Wäschekorb nach oben bringen wieder. Habe ich vergessen?
Das hast du nicht gemacht.
Ich habe gesagt, ich fahre jetzt zu Olli. Ich muss jetzt aber erstmal zu Olli. Dann mache ich alles andere. Okay, tschüss.
Und was hat das jetzt alles mit ihren Hormonen zu tun?
Ich weiß, Ja, ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl.
Hast du, bei meiner Frau ist ja immer so, dass ich weiß, dass sie handwerklich begabt ist und sie weiß, wie man Schlösser austauscht. Mhm. Hast du diese Angst auch manchmal?
Nee, habe ich nicht. Weil dann weiß sie nämlich, dass ich, da würde ich Riesenterz machen.
Riesenterz. Auf die griechische Art.
Genau, ich würde im Auto schlafen.
Dann nächstes Mal reinkommen. Weiß gar nicht, wie kalt das da draußen war. Ich glaube, jetzt habe ich einen Nupfen.
Ja. Ich würde heulend im Auto sitzen.
Nein, das würdest du nicht.
Nein, würde ich nicht.
Nein.
Ich würde im Auto sitzen.
Wir sind ja
ich denke mir immer so, Zeit heilt alle Wunden und ich würde dann halt sie ein, zwei Tage in Ruhe lassen. Klappt bisher auch mal
ist ganz das,
gut.
Ist das tatsächlich bei euch das ein probates Mittel? Etwas, sag ich mal.
Ja, diskutieren brauchen wir nichts. Nee, wir haben also Gespräche.
Ihr schweigt das aus?
Wir schweigen das aus, genau. Und gucken uns dann irgendwann an und fangen tierisch an zu lachen.
Ja, okay, das kenne ich auch. Also wenn wir uns so richtig
aber bloß nicht drüber sprechen, nicht drüber diskutieren. Wir wissen beide, wo unsere Schwächen, wo unsere Stärken, wo unsere Fehler liegen.
Das ist interessant.
Ja, und das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Auch wenn ihr euch richtig gezofft habt, also so richtig? Oder ist es dann doch schon mal ganz gut, wenn man dieses klärende Gespräch, die Entschuldigung sucht? Oder gibt es überhaupt eine Entschuldigung bei euch? Oder
ihr euch? In dem Moment, wo du das gerade mit der Entschuldigung sagst, trifft es mich wie ein Blitz, wie ein Schlag. Nee, gibt's nicht. Also weder von der einen noch der anderen Seite. Also, Entschuldigungen hören wir nie irgendwie. Nee, es gibt dann einfach nur mal so nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen auch mal gerne.
Mach mich wieder lieb.
Einen netten Blick und wir wissen einfach, wie wir ticken und das passt
ja, ganz das gut. Ja, das ist ich beneidenswert. Mhm. Also wirklich, dass ihr da.
Ja, also es ist sehr oft sehr temperamentvoll. Ich kann auch mal temperamentvoll sein, es ist eher selten, aber Susanne kann auch.
Die kann, das glaube ich, ja. Das.
Sie hat einmal mit einer, also es gibt bei uns im Heizungsraum so rote Flecken an der Decke. Es ist kein Blut. Es war so ein Tetrapack mit Tomatenpüree. Was sehr heftig in meine Richtung flog.
Hat sich getroffen?
Nee, es haben mich Spritzer getroffen, aber es. Der größte Teil hat halt die Wand getroffen.
Und wie Schrank. Hast du darauf reagiert?
Und ihre Jacken. Mich hat es nicht getroffen.
Wie hast du darauf reagiert?
Innerlich habe ich mich totgelacht.
Hast du es nicht gezeigt?
Denn hätte ich, glaube ich.
Wärst du das Tomatenmark gewesen?
Ja, dann wäre ich echt ein Matsch gewesen. Nee, dann weiß ich auch, okay, jetzt ist ein Moment, ich halte jetzt lieber meine Klappe, sag mal lieber nichts. versuche mich zu entschuldigen oder sag einfach, ja, du hast recht. Und legt sich das alles wieder. Weil ich weiß, in spätestens ein, zwei Tagen ist das alles wieder vergessen. Und es war an dem Abend tatsächlich so, ich bin dann weggegangen und bin nach einer halben Stunde wieder runtergekommen und habe dann Susanne gesehen, wie sie halt mit dem Lappen alles weggewischt hat. Wir haben uns angeguckt, tierisch gelacht und alles war wieder gut.
Das ist schön, ja.
Wenn ich dann wütend bin, dann gehe ich halt an Schlagzeug oder ich gehe joggen. Dann kann ich das rauslassen, aber ich muss es nicht in den Worten oder so, die Energie für Worte oder sowas an meine Partnerin oder sowas verlassen. Nein. Wir haben uns das Ja-Wort gegeben, weil wir uns tatsächlich lieben, weil wir uns fetzen, weil es einfach Spaß macht. Das Leben gemeinsam macht Spaß und Lotta erfüllt das Ganze nochmal, komplettiert das Ganze. Und dann kommen auch noch meine Jungs. Das macht dann auch nochmal Spaß. Super.
Ja, schön. Das freut mich.
Ja, tatsächlich.
Das ist
nicht immer ganz einfach, aber. Nee, das
ist, also, nein, aber das willst du ja so.
Ja, genau. Ja, auch mit den Kindern so. Und ich meine, man für die Kinder wird man sich ja auch, oder für die Frau wird man ja echt alles tun. Man wird sich für ein Auto schmeißen. Oder, ne?
Nein.
Ja, oder Oder wegen der Kinder möchte man sich auch manchmal vors Auto schmeißen. Man möchte eigentlich alles tun. Auch für die Frau. Letztendlich weiß ich das. Und dann ist es für mich ein Gefühl von Liebe. Also ich weiß, dass ich für meine Frau alles tun würde und dass ich sie liebe, auch wenn ich sie manchmal echt am liebsten irgendwo in den Raum sperren und Schlüssel wegwerfen. Soll sich da drin austoben. Mhm. Aber nee, irgendwie mag ich das auch, wenn sie sich aufregt. Und ich finde das spannend, wie sich das denn entwickelt. Und
ich wollte gerade sagen, also nur wer wirklich liebt, kann auch so ausflippen. Es ist einfach so. Ich meine, wenn der andere einem nichts wert wäre oder egal wäre, dann würde man sich ja über die Macken des anderen nicht so aufregen. Mhm. So, und von daher sehe ich sowas auch immer positiv. Und auch wenn mich meine Frau oft zu Weißglut treibt, das ist, das zeigt mir einfach nur, ja, die ist die Richtige.
Also, ja, aber du hast auch eine tolle Frau, muss man ja auch mal sagen.
Ja, das weiß ich. Mhm. Gebe ich auch nicht mehr her.
Eine sehr, sehr nette Frau. Und wie ist das sonst bei euch in der Partnerschaft? Außer Liebe und die Kinder. Gibt es noch irgendwie was euch eint? Habt ihr so zum Beispiel gemeinsame Hobbys?
Nein.
Gar nicht?
Also.
Also bei Yvonne weiß ich zum Beispiel, sie singt ja sehr gerne. Und
ja, kann ich nicht.
Kannst du nicht?
Nein.
Aber ihr singt doch zusammen Karaoke, oder nicht?
Ja. Karaoke.
Und du kannst rappen.
Das hat aber nichts mit Singen zu tun. Tatsächlich singe ich auch gerne bei Karaoke Dieder. Weil da kann ich den Text wenigstens auswendig. Ja. Bei mir ist Singen nur Karaoke-mäßig möglich, weil ich mir Texte ganz schlecht merken kann. Mhm. Ich kann mir Refrains gut merken. Mhm. Früher konnte ich die ganzen Gitarren-Soli.
Ja.
Konnte ich besser nachsingen als die Strophe vom Lied.
Bist du jemand, der im Auto singt?
Ja.
Ja?
Ja.
Laut? Ja. Oder vor dich hin summt?
Naja, doch schon laut. Allerdings
in zweiter Stimme oder so, ne?
Naja, das ist wenn man es hört, dann denkt man ja immer, man singt den richtigen.
Ja, ja.
Also Despacito.
Ja gut.
Das ist so.
Textsicher, ne? ist kaum jemand.
Ja, aber ich singe dann halt auch wirklich laut mit. Es kommt auch schon mal vor, dass ich durch die Gegend fahre, vergesse, dass ich mein Fenster unten habe, weil es sehr warm ist.
Wie peinlich.
Und dann findest du? Nein, das ist für mich ein Ausdruck von Lebensfreude. Ja. Ja. Okay. Nein, es ist wirklich peinlich. Aber singen ist nicht mein Ding. Ich habe es in der Animation gemacht. Da hatten wir auch Karaoke-Veranstaltungen. Da musste ja irgendein Animateur mal vorsingen, damit die Leute wissen, ah, okay, guck mal, da können auch welche mitsingen, die es nicht können. Damit die Leute Bock haben. Deswegen sucht man sich ja nicht denjenigen aus, der es kann, sondern denjenigen, der es nicht so kann. Yvonne nimmt tatsächlich Gesangsstunden, allerdings weniger, glaube ich, um besser zu werden, was die Tontrefferquote betrifft, sondern eher darum, die Stimme besser zu bilden, also kräftiger zu singen und wo man den Ton herholt und so weiter.
Ja. Ja, vielleicht habt ihr irgendwann mal ein gemeinsames Hobby.
Ja. Also. Ja.
Singen verbindet, sage ich nur.
Ja, singen.
Nee, aber, also es ist bei uns ja auch so. Das ist, ich spiele am Klavier und so. Susanne kann da auch gar nichts mit anfangen.
Setzt sie sich ja nicht ans Schlagzeug und macht den Beat?
Nee, gar nicht. Sie findet das nur anstrengend, wenn ich Schlagzeug spiele, weil es sehr laut ist. Weil dann kann man kein Netflix verstehen.
Ah, sie guckt Netflix?
Sie guckt Netflix, na klar.
Und du nicht?
Nö. Aber, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich jetzt eine Serie angefangen zu schauen. Und zwar mit Anke Engelke. Also ich habe die erste Folge jetzt gesehen von dieser Serie.
Das letzte Wort?
Das letzte Wort. Oh. Super. Endlich eine Serie für mich. Finde ich lustig. Ich mag Anke Engelke sehr gerne und tolle Charaktere, tolle Story. Geht auch um Beziehung. Sie lernt allerdings ihren Mann erst richtig kennen, nachdem er überraschenderweise nach der Silberhochzeit oder am Abend der Silberhochzeit plötzlich einen Gehirnschlag hat und auf dem Tisch liegt und tot ist. Und dann lernt sie ihn erst hinterher kennen, weil er ist eigentlich Zahnarzt und seit 2 Jahren ist aber nicht mehr in der Praxis, das erfährt sie dann erst hinterher. Und hat halt sich neben, oder hat immer vorgegeben, in die Praxis zu gehen, hat aber sich nebenbei verwirklicht, selbst verwirklicht. Er hat ein heimliches Atelier, wo er Bilder gemalt hat und sich entwickelt hat. Aha. Und er hat es ihr nicht erzählt. Ach nee, ihr müsst es gucken. Tolle Serie.
Ja.
Wie heißt sie nochmal?
Das letzte Wort?
Das letzte Wort, genau. Das
letzte Wort, ja. Genau. Also ich habe es auch nur angeteasert gesehen. Ich habe es selber nicht
Wirklich fasziniert, wie man Thema Beziehung und Tod in einer Serie verbinden kann. Ganz, ganz toll. Also bin ich echt überrascht. Tolles Drehbuch, tolle Dialoge und kann ich nur jedem empfehlen. Endlich die Serie für mich.
Also das heißt, du kommst jetzt schon mal so auf die leichte Unterhaltung. Also ich habe immer das Gefühl, dass alles das, was dieses Triviale, ist nicht deins. Also Musicals.
Nee,
ist nicht deins. Spielfilme. Nicht, wenn sie nicht gerade irgendwie von Fassbinder oder irgendwie.
Fassbinder mag ich.
Hier oder das große Fressen oder so.
Große Fressen sind großartig.
Ja, also genau, so, diese
Sparte. Hast du gesehen, große
Fressen? Ja, hab ich gesehen.
Ist doch großartig, oder nicht?
Ist großartig. Allerdings ist dann eher für mich Monty Python.
Auch wunderbar. Also einer der tollsten Momente ist, als ich zum ersten Mal mit meinen Kindern Ritter der Kokosnuss gesehen habe. Genau. Da haben die in der Ecke gelegen. Wunderbar.
Da waren wahrscheinlich die
4 oder 5.
Genau, mit dem schwarzen Ritter, ne?
Ja, genau. Super.
Wie schnell fliegt eine Schwalbe? Eine afrikanische oder europäische? Ja.
Super.
Nur ein kleiner Kratzer.
Genau, aber nein, das okay, mag ich doch auch alles. Ja. Ich mag doch auch diese.
Ja, aber du magst keine Marvel-Filme.
Nee, das mag ich
Comic-Verfilmung.
Gar nicht. So, ich habe neulich irgendeinen Marvel-Film angeguckt, hier mit diesem roten Panzermann hier, Iron Man. Oh, geht gar nicht. Aber das
Iron Man 1, 2 oder 3.
Ach, mir doch egal.
Also, das ist Marvel. Das ist einer der Hauptcharaktere im Marvel-Universum. Das heißt, das sind die Avengers.
Das sind für mich, weiß ich nicht, Witzfiguren.
Oh. Sorry. Ja, es ist zu wenig Tiefgang. Ja. Da fehlt mir die künstlerische Note. Da ist einfach überhaupt nichts. Das ist alles so oberflächlich angekratzt. Ganz ehrlich, so ein Charakter, der muss einfach von vornherein klar aufgebaut sein. Da muss ein bisschen mehr Fundament mit drin sein. So geht das nicht. So fühle ich mich nicht unterhalten und so fühle ich mich beim besten Willen auch nicht mehr abgeholt. Das ist nichts für mich. Mein Name ist Mike Pagels und ich gucke nur anspruchsvolle Filme.
Echt mal ganz ehrlich. Stimmt doch gar nicht.
Also bist du doof, echt. Nein, es kommt immer darauf an, was man haben will. Ich glaube, was bei dir, was ich bei dir immer merke, ist, wenn du Zeit verbringst, muss es für dich einen Nutzen haben.
Ja.
So. Und diesen Mehrwert, den du gerne hättest, den brauche ich auch. Mhm. Allerdings ist mein Mehrwert halt in solchen Situationen Kopf abschalten und einfach nur einen Film genießen. Ohne hinterher sich noch bei einem Rotwein und einer Käseplatte darüber zu unterhalten, wie die Kameraführung und das Licht war. Also, das ist auch für mich anstrengend.
Echt?
Das ist für mich wirklich anstrengend. Ich habe auch das große Fressen, habe ich in Berlin gesehen.
Im Kino?
In einem Programmkino.
Mhm.
Da war das gerade drin, damals für 5 Mark. Und ich war
in Ost-Berlin oder West-Berlin? Gab es da noch die Mauer?
Auf jeden Fall waren wir in diesem Kino und hinterher, da waren überall, das waren diese typischen Schalträger, Künstler.
Nein, keine Klischees.
Ja, aber die waren ja alle da. Ich kann ja nur sagen, was da war. Also, es war eine bunte Mischung von Leuten, die ich generell auf der Straße nicht ansprechen würde. Das hatten die alle miteinander zusammen gehabt. Das waren alles Leute, mit denen ich nichts anfangen konnte, weil sie schon das ausgestrahlt haben, was ich nicht verstanden habe. Das mag bestimmt alles.
Ja, aber wärst du mit einem dieser Menschen ins Gespräch gekommen, hättest du bestimmt gedacht, ach, das ist interessant oder interessante Menschen und die hätten.
Ich war ja mit zwei Leuten da, die auch aus dieser Szenerie kamen. Mit denen habe ich mich ja hingesetzt, aber sie wollten diesen Film dann zerreden. Und das ist für mich genauso schlimm wie ein Skatspieler, der mir nach dem letzten Stich sagt, was ich in den ersten drei Stichen für Fehler gemacht habe. Nein, das Spiel ist gelaufen, der Film ist gelaufen. Ich brauche mich da nicht mehr hinzusetzen und den nochmal alles Revue passieren zu lassen, weil so aufmerksam gucke ich mir keinen Film an. Ich lasse mich berieseln beim Film. Wenn ich etwas in die Tiefe gehen will, dann lese ich mir das Buch durch.
Das ist zum Beispiel, also ich muss, wenn ich einen Film gucke, vorher immer wissen, wie ist die Story, was passiert, wie geht es aus. Das muss ich vorher wissen. Und dann gucke ich mir an, wie das umgesetzt wurde. So gucke ich einen Film. Also ich muss das tatsächlich ganz immer, ehrlich, wenn ich einen Film sehe und der läuft einfach, das geht nicht. Also komme ich nie mit klar.
Siehst du, und da bin ich schon raus, weil für mich ist einfach diese Zeit, die ich da investieren muss, um eine Freizeitgestaltung zu haben. Also um mich vorzubereiten, um diesen Film zu gucken. Dieses Recherchieren. Und vor allen Dingen, wenn ich dann schon von vornherein weiß, wie der Film ausgeht, dann brauche ich ihn nicht mehr zu gucken.
Ja, aber das Spannende ist doch, wie kommt es dazu? Wie setzen die das um? Wie machen die Bilder?
Ja, das ist sicherlich interessant für jemanden, der sich für das Filmhandwerk interessiert. Ich will mich ja unterhalten lassen. Für mich ist es Unterhaltung, keine Dokumentation. Ich versuche nicht hinter die Kulissen.
Für mich ist es auch Unterhaltung.
Nee, doch. Hast du sogar gerade gesagt.
Ja, aber
und vor allen Dingen, ganz ehrlich, etwas, das Ende eines Films zu wissen, das ist der Grund, weshalb ich nicht in Titanic wollte. Ich bin auch einer gewesen, muss ich dazu sagen, der früher Fußball, ich habe mir, weil ich abends Sportschau gucken wollte, bin ich den ganzen Tag über, habe ich die Radiosender wieder geswitcht, damit ich nirgendwo das Ergebnis erfahre. Und wenn irgendwer gesagt hat, ich möchte gerne die Nachrichten hören, dann saß ich daneben, habe gemacht, damit ich es bloß nicht mitbekomme, damit ich abends mir dann das Spiel angucken kann in der 5-Minuten-Zusammenfassung und mich freuen kann, ob sie gewonnen haben oder mich ärgern kann, wenn sie halt verloren haben. Aber ich möchte halt schon, dass das Ende nicht klar ist. Mhm. Wenn das Ende klar ist, wenn die Schlüsselszenen da sind, dann ist die, und jetzt kommen wir zum künstlerischen Aspekt, wo du sagst, oh, der Regisseur hat sich ja was bei gedacht. Er holt das Publikum irgendwo ab, nimmt es mit auf eine Reise und hat dann am Ende nochmal 2 oder 3 interessante Wendungen mit eingebaut. Wenn dieser Pfad, den der Regisseur dort handwerklich sehr gut eingebaut hat, zerstört wird, dann tust du ja nicht nur dem Zuschauer weh, sondern eigentlich auch dem Regisseur. Und das willst du doch nicht, oder?
Nein, ich will ja sein Werk bewundern. Das, was er da umgesetzt hat, das möchte ich versuchen zu verstehen, warum er das so gemacht hat. Und ich gucke mir an, halt, wie ist der Schnitt. Und das muss alles für mich irgendwie zusammenpassen. Also es ist nicht nur für mich der Regisseur, es ist für mich alles. Also ein Film ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Also wie ein Album, eine CD ist für mich auch ein Gesamtkunstwerk. Mich interessiert nicht ein einzelner Song oder mich hört nicht nur dieses das Ergebnis des, also nicht der Song alleine, wie er sich anhört, sondern auch, wie ist das Album umgesetzt worden? Gibt es da ein Konzept für? Ist das, ne? Also wie ist das gestaltet? Also das war für mich, in meiner Jugend ist das grundlegend gewesen und ich habe ganz, ganz besonders auf Artwork geachtet. Und weil ich halt auch weiß, wie wichtig den Künstlern selber dieses Drumherum ist, wie wichtig beim Film ist, dass die den Kameramann haben, dass die den Lichttechniker bekommen, dass die den Tonmann bekommen. Das ist denen immens wichtig. Das ist ja nicht einfach nur so, auch der hat Zeit, komm, den nehmen wir, sondern es ist ja ein Gesamtkonstrukt, was so konstruiert ist, damit es einfach insgesamt zu einem Erfolg wird und zu einem Kunstwerk wird. Und dieses Kunstwerk funktioniert aber nur, wenn diese Zutaten dabei sind. Dieser Techniker, dieser Tonmann, dieser Regisseur. Es ist nicht der Regisseur allein.
Okay.
Aber deswegen interessiert mich dieses Gesamtding.
Genau. Du bist aber auch wahrscheinlich derjenige, der in der Bäckerei fragt, wie viel Dinkelanteil hat dieses Brot? Und
das ist ja heute überall ausgeschildert.
Genau. Ich sage einfach nur, ich hätte gern 5 Brötchen. Welche von denen da? Und dann gehe ich wieder raus. Mhm. Weil ich weiß halt, ich will eine Sache haben und das ist halt beim Film für mich Unterhaltung, Abschalten, Entspannung. Mhm. Für mich ist das immer, jeder Film ist für mich wie so ein kleiner Urlaub. Es ist eine Geschichte, wo ich mich nicht anstrengen muss, die ich erlebe, wo ich eine Erfahrung oder irgendwie Erlebnis habe. Okay,
nee, kann ich auch nachvollziehen. Ist ja, wenn ich jetzt Anke Engelke da in dieser Serie sehe, da weiß ich ja auch nicht, was wird da in dieser Serie noch alles passieren. Das interessiert mich tatsächlich auch. Aber ich merke halt, es ist eine Serie, die mich total anspricht. Also die erste Folge hat mich jetzt angesprochen. Ich werde mir die zweite Folge auch noch anschauen. Und dann werde ich entscheiden, ob ich das weiter gucke. Aber jetzt von der ersten Folge haben die auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig gemacht, um meinem Geschmack oder mich einfach auch nur zu unterhalten, haben die wirklich total ins Schwarze getroffen.
Ja, das ist doch mal super.
Total. Übrigens auch ein interessantes Thema. Jetzt haben wir Familie und in dieser Serie ist ja dann auch das Thema Tod. Finde ich auch interessant.
Ist ein interessantes Thema, weil ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit verlernt haben, dass der Tod tatsächlich zum Leben dazugehört.
Ja. Und das wird in dieser Serie gerade so wunderbar eingebunden und gezeigt, wie schnell der Tod kommen kann. Wie schnell er zum Thema wird innerhalb einer Familie, in einem Familienverbund, der überhaupt nicht an das Thema Tod denkt, weil es so fern erscheint. Alle sind gesund, alles läuft wunderbar, jeder hat seinen Job, aber plötzlich ist der Tod da. Und das kommt bei vielen überraschend, aber da wird es nochmal einem gezeigt und wird es einem bewusst. Und da wird einem auch mal bewusst, dass man, oder mir wurde bewusst, über meinen Tod habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Du dir schon mal über deinen Tod? Was passiert nach deinem Tod? Also klar, ich habe mich irgendwie, ich habe meine Familie abgesichert.
Ja, also eine gewisse Absicherung ist da.
Aber wie geht es dann weiter für die Familie? Wie werden die darauf reagieren? Möchtest du in einer Urne bestattet werden? Wie soll die Urne aussehen? Soll da Hannover 96 draufstehen?
Für mich ist der Tod ein Übergang. Für mich persönlich ist alles, was danach kommt, auf dieser Seite eigentlich völlig irrelevant. Also es ist mir egal, in was für einem Gefäß meine sterblichen Überreste, ob die eingeschaltet werden. Man muss es halt irgendwann mal regeln, damit sich die
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu regeln?
Ja, ich glaube, dass das Thema Tod und Lebensende einfach so viele Facetten mit sich bringt.
Ja.
Und so viele Gedankengänge, die man durchläuft und eventuell, die man sich jetzt auch schon machen kann, das wird eine ganze Folge. Also wenn ihr da draußen wollt, dass wir weitermachen und uns eventuell den einen oder anderen Kommentar da lasst, macht das gerne. Ein Thema wäre dann in der kommenden Season, Staffel, das Thema tatsächlich mal tot.
Tod, Trauer.
Genau.
Wie stirbt man in der liebenswerten Provinz? Oder wie trauert man am besten? Oder
was sollte man alles regeln?
Was sollte man vorher alles regeln, bevor man selber das irdische Dasein verlässt? Genau. Schreibt uns, wenn es weitergehen soll, eurer Meinung nach. Wir labern gerne, quatschen gerne weiter und haben auch noch ganz viele Ideen für Menschen, mit denen wir sprechen möchten. Ein zweites Gespräch mit den Nichols muss es auch nochmal geben.
Definitiv, da sind ganz viele Fragen. Ganz viele. Wenn ihr gerne mehr von uns hören wollt oder sehen wollt, wir sind bei YouTube, wir sind bei Spotify, wir sind bei Apple Podcasts, wir sind bei Podigy, wir sind bei Google Podcasts, wir sind eigentlich fast überall. Dann abonniert uns doch am besten. Dann kriegt ihr immer die neuesten Nachrichten und seht immer, wenn was neu hochgeladen wird. Oder kommt zu uns auf Facebook oder Instagram. Auch dort heißen wir Olli und Mike. Immer zusammengeschrieben, immer mit 2L, der Olli. Dann und, ohne Leerzeichen dazwischen, und Mike mit AI.
Hast du noch ein Schlusswort sonst?
Liebe Leute da draußen, egal wohin ihr heute noch fahrt, fahrt bitte vorsichtig und meldet euch kurz, wenn ihr angekommen seid.
Das finde ich auch ganz schön als Schlusswort. Finde ich gut.
Ja, ne?
Mal was anderes.
Ja. Tschüss.